Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier von und mit Claudia und Andreas Lutschewitz, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und auch abwechslungsreiche Reise vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Ja, und in den Shownotes verlinken wir passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Und jetzt Audio ab! Gestern, vor 150 Jahren, ist Thomas Mann geboren. Er selbst schrieb in seinem Lebensabriss: Ich bin geboren am Sonntag, den 6. Juni 1875, mittags 12 Uhr. Der Planetenstand war günstig, wie Adepten der Astrologie mir später oft versicherten. Herzlich willkommen zu einem Podcast voller Klänge, Worte und tiefgründiger Gedanken. Heute begeben wir uns auf eine Reise durch die Welt von Thomas Mann und seiner besonderen Beziehung zur Musik. Insbesondere zu Beethovens letzter Klaviersonate Opus 111. Ein Werk, das nicht nur die Musikgeschichte prägte, sondern auch einen bleibenden Eindruck in der Literatur hinterließ. Doch zunächst zu Thomas Mann, der die deutsche Geschichte maßgeblich geprägt hat. Er wurde in Lübeck geboren und war als Schriftsteller tätig. Ach, oder besser gesagt, er war einer der bedeutendsten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine bekanntesten Werke sind Buddenbrooks, geschrieben 1901, eine Familiensaga über den allmählichen Verfall einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie, und dieser Roman brachte Mann frühen Ruhm. Und Tod in Venedig, geschrieben 1911, eine berühmte Novelle über Sehnsucht und Vergänglichkeit. Und schließlich Der Zauberberg, geschrieben 1924, ein philosophischer Roman über Krankheit, Zeit und Gesellschaft, bei dem auch Sigmund Freud Thomas Mann beratend zur Seite stand. Und Thomas Mann war auch politisch engagiert, sodass er schließlich als Gegner des Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkriegs im Exil zuerst in der Schweiz und schließlich bis 1952 insgesamt 14 Jahre in den USA lebte. Er stammte aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie und von seiner Mutter erbte er, so in seinen eigenen Worten, die künstlerische, sinnliche Richtung. Er schwärmte davon, wie er seiner Mutter beim Musizieren folgte. Der Bechsteinflügel stand im Salon und hier kauerte ich oft stundenlang in einem der hellgrauen Sessel und lauschte dem wohlgeübten Spiel meiner Mutter. So Thomas Mann in eigenen Worten. Doch nicht nur Mutter Julia sorgte von früh an für die wachsende Musikbegeisterung ihres Sohnes. Der erste Kapellmeister des Lübecker Stadttheaters kam häufig zu Gast und ein Geiger seines Orchesters führte den kleinen Thomas in die Grundlagen des Violinenspiels ein. Ab dem 7. oder 8. Jahr nimmt er Unterricht, etwa bis zum Ende seiner Schulzeit. Und am Klavier ist Thomas Mann Autodidakt. Die Faszination für dieses Instrument begleitet ihn ein Leben lang. Gerade während der Zeit des amerikanischen Exils findet man immer wieder Notizen wie zum Beispiel folgende: Im Abendkonzert Vorspiel und Liebestod, auf dem Flügel etwas mitgespielt. Oder am Klavier meiner Zärtlichkeit für chromatische Durchgangstöne nachgehangen. Besonders die Werke von Richard Wagner und Ludwig van Beethoven hatten es Thomas Mann angetan. Und fest in seinen Tagesablauf eingegliedert sind abendliche Hörkonzerte, wenn er alleine, mit der Familie oder Gästen Musikaufnahmen lauschte. Durchs Tagebuch ziehen sich knappe Bemerkungen zu den gehörten Stücken wie ein roter Faden. Und auch kommt es in seinem Haus in Pacific Palisades zu kleinen Privataufführungen. Und als Thomas Mann in Zürich seinen 80. Geburtstag feierte, kommt Bruno Walter. Er zählte zu den bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, war Kapellmeister des Leipziger Gewandhauses, Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker und ständiger Gastdirigent der Wiener Philharmoniker. Also dieser Bruno Walter kam eigens aus New York zum 80. Geburtstag von Thomas Mann angeflogen, um für den Jubilar ein Ständchen zu dirigieren, Mozarts kleine Nachtmusik. Bruno Walter ist für Thomas Mann ein teurer, bewunderter Mittelsmann zwischen sich und der geliebten Kunst, der Musik. Grundsätzlich beobachtet Thomas Mann gerne Dirigenten bei ihrer Arbeit. Persönliche Begegnungen mit Musikern sind Thomas Mann besonders wichtig. So bedauerte er zum Beispiel, dass er Gustav Mahler nach der Uraufführung seiner 8. Sinfonie in München beim Empfang nicht hatte sprechen können. Daraufhin schickte er dem Komponisten einen Brief und ein Exemplar seines Romans »Königliche Hoheit«. Natürlich hat die große Passion für die Musik auch im literarischen Schaffen Thomas Manns vielfältig ihre Spuren hinterlassen. Er schrieb dazu: »Der Roman war für mich immer eine Sinfonie, ein Werk der Kontrapunktik, ein Themengewebe, worin die Ideen die Rollen musikalischer Motive spielen.« Formal knüpfte Mann an die von Wagner etablierte Leitmotivtechnik an, bei der bestimmte Motive mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen werden. Die Form der vier Josef-Romane erinnert nicht zufällig an die äußeren Proportionen von Wagners Ring-Tetralogie. Einen wichtigen Teil nehmen in Thomas Manns Werken Hinweise auf und die Beschreibung von Musik ein. In seinen Romanen wirkt Musik auf die unterschiedlichste Weise. So in den Buddenbrooks, wo die Klavierauftritte von Hanno das Bekenntnis zur Kunst und zugleich den Untergang der Kaufmannsfamilie besiegeln. Oder im Zauberberg, wo sich Hans Gastorp abendlang in den Zauber des neu beschaffenen Grammophons vertieft und den Zauber von Operette und Oper, Orchesterstücken und Kunstlied erlebt. Doch Thomas Mann scheut sich nicht, Rat einzuholen, wenn er seine eigenen Kenntnisse an Grenzen geführt glaubt. So wird Theodor W. Adorno für den Dr. Faustus zu einem zentralen Einflüsterer. Nicht nur, dass er Thomas Mann erlaubt, munter aus seiner Philosophie der neuen Musik zu zitieren, er wird auch zum Erklärer Beethovens. Im Oktober 1943 schreibt Mann nach einem gemeinsamen Abend an Adorno: »Ich wollte Sie noch bitten, mir einen Variationensatz aufzuschreiben und mir den Ton anzugeben, der bei den letzten Wiederholungen so eigentümlich tröstlich, vermenschlichend hinzukommt.« Adorno kommt dieser Bitte nach und übersendet ein Notenpapier, auf das er handschriftlich das Thema aus Beethovens letzter Sonate notiert. Dabei kommt es zu einem aparten Missverständnis. Denn Adornos Handschrift ist auffallend klein und krakelig. Sie ist, naja, zugegeben nur schwer zu entziffern. Dort findet sich das Wort Eigengewicht. Und Thomas Mann las dies falsch. So findet sich später im Roman die seltsam irrige Formulierung vom Fugengewicht der Akkorde. Für Thomas Mann stand die Kunst und vor allem die Musik mit ihrem gewaltig vieltönigen Ineinander von Eigenwille und Ordnung immer an erster Stelle. Musik war für ihn nicht nur Unterhaltung, sondern ein Herzstück seiner künstlerischen und intellektuellen Welt. Zurück zu seinem Roman Dr. Faustus, in dem sich Thomas Mann intensiv der Musik widmete. Worum geht es in diesem Roman? Dr. Faustus erzählt die Lebensgeschichte des fiktiven Komponisten Adrian Leverkühn, der einen Pakt mit dem Teufel schließt, um außergewöhnliche musikalische Genialität zu erlangen. Musik ist nicht nur Kulisse, sondern Herzstück des Romans, und Thomas Mann nutzt die Figur Leverkühns, um die Krise der deutschen Kultur im 20. Jahrhundert zu reflektieren. Die Musik wird zur Metapher für geistige und moralische Konflikte. Und der Roman spiegelt den moralischen und kulturellen Zerfall Deutschlands im 20. Jahrhundert wider. Leverkühn komponiert mit der Zwölftonmusik, eine damals revolutionäre und viel verstörende Methode, die die traditionelle Tonalität aufbricht. Und das wiederum spiegelt die Zerrissenheit der Zeit wider. Leverkühns Zwölftonmusik ist stark von Schönberg inspiriert, dem Erfinder der Methode. Thomas Mann wiederum verwebt im Roman demnach biografische Details von Schönberg und anderen zeitgenössischen Komponisten in der Figur Leverkühns. Thomas Mann sieht in Beethoven den Urvater der großen deutschen Musiktradition und gleichzeitig versteht er Leverkühn für die radikale Neuorientierung, die oft mit Verlust und Tragik einhergeht. Die Faustthematik des Teufelpakts symbolisiert den moralischen Verfall und die politische Katastrophe Deutschlands, insbesondere die Verstrickung in den Nationalsozialismus. Leverkühns Schicksal ist zugleich das einer ganzen Generation. Wie Beethoven, der gegen persönliche und äußere Widrigkeiten kämpft, ringt auch Leverkühn mit dem eigenen Genie und der dunklen Seite der Kreativität. Warum macht das Dr. Faustus nun so spannend? Nun, weil Thomas Mann Musik, Philosophie, Geschichte und Mythos auf einmal verbindet. Das Buch zeigt, wie Kunst im Angesicht von Katastrophen zur existenziellen Auseinandersetzung wird. Für Musikliebhaber ist es ein faszinierender Blick hinter die Kulissen kreativer Prozesse und für alle, die an Geschichte und Kultur interessiert sind, ein Spiegel der düsteren Jahre. Und welche Bedeutung nimmt nun Beethovens letzte Klaviersonate, also Opus 111 in C-Moll, für Adrian Leverkühn ein? Adrian Leverkühn lässt sich von der Musik Beethovens inspirieren. Besonders die Auseinandersetzung mit Opus 111 beeinflusst seine eigene musikalische Entwicklung und führt ihn zu einer neuen, avantgardistischen Musiksprache. Die Begegnung mit diesem Werk markiert einen Wendepunkt in Leverkühns künstlerischem Schaffen. Diese letzte Klaviersonate Beethovens wurde zwischen 1821 und 1822 vom Maestro komponiert und besteht aus zwei kontrastierenden Sätzen. Der erste Satz ist dramatisch und leidenschaftlich, während der zweite, das Arietta-Thema, meditative und fast mystische Züge trägt. Besonders der zweite Satz mit seinen langen Triller-Passagen wird oft als musikalischer Ausdruck des Übergangs vom Diesseits zum Jenseits beschrieben. Ein echtes Meisterwerk voller Tiefe und Spannung. Hören Sie im Folgenden nun den ersten Satz mit der Bezeichnung Maestoso, allegro, con brio et appassionato. Dramatisch, kraftvoll, fast kämpferisch. Und C-Moll, dieser Satz, vermittelt eine düstere, intensive Stimmung, die Spannung und Schmerz ausdrückt. Beethoven lässt in diesem Satz keine Ruhe aufkommen. Die Musik ist voller Kontraste, fast wie ein innerer Kampf. Die Bilanz dieses Satzes spricht tatsächlich nicht von Sieg, sondern von ausweglosem Kampf. Einem Kampf mit einer retardierenden Gegenwart, im Kampf mit sich selbst. Aus diesem Kreis scheint es keinen Ausweg zu geben. Auf dieser Ebene ist keine Entscheidung möglich. Doch warum Opus 111? Weil diese Klaviersonate Beethoven am Höhepunkt seiner kreativen Kraft zeigt. Radikal, innovativ und emotional tiefgründig. Und die Reduktion auf zwei Sätze und die extremen Kontraste spiegeln Beethovens Suche nach dem Wesentlichen. Viele Musiker und Musikwissenschaftler sehen den zweiten Satz als eine Art musikalische Meditation über Leben und Tod. Die Sonate ist sehr anspruchsvoll in der Klaviertechnik und stellt hohe Anforderungen an den oder die Interpretin. Man könnte sagen, dass Opus 111 nicht nur ein musikalisches Werk ist, sondern ein philosophisches Statement, eine Reise von Schmerz zu Frieden, von Dunkelheit zu Licht. Und gerade diese Ambivalenz und Tiefe fasziniert nicht nur Musiker, sondern auch Schriftsteller wie Thomas Mann, die darin eine Parallele zu menschlicher Existenz und kultureller Geschichte sahen. So sieht Thomas Mann in Beethoven nicht nur ein musikalisches Genie, sondern auch einen Menschen, der mit existenziellen Kämpfen ringt. Ähnlich wie sein fiktiver Leverkühn, der Musik und Geist im Schatten der politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts vereint. Besonders Opus 111 wird hier als Symbol für die letzte Wahrheit der Musik beschrieben. Eine Mischung aus Dunkelheit, Erleuchtung und einem fast metaphysischen Ausdruck. Für Thomas Mann war Beethoven ein Kämpfer für das Geistige im Kampf gegen das Chaos. Er sah in Beethovens Musik einen Ausdruck des deutschen Geistes und der europäischen Kultur, zugleich auch eine Herausforderung und Mahnung. Und in Dr. Faustus geht Thomas Mann sogar so weit, Beethovens Schaffen als eine Art Vorbild für seinen fiktiven Komponisten zu nehmen, der, ähnlich wie Beethoven, große Kunst schafft, die aber auch im Spannungsfeld von Genie, Wahnsinn, Kunst und eben Katastrophe steht. Doch vielleicht sollte ich an dieser Stelle kurz auf Beethoven und seine Zeit eingehen. Beethoven lebte in einer Zeit großer politischer Umbrüche. Die Französische Revolution, Napoleons Aufstieg und Fall hatten Europa nachhaltig verändert. Als Sohn der Aufklärung und Wegbereiter der Romantik sah er sich selbst als Freiheitskämpfer, mit der Kraft der Musik gesellschaftliche und politische Ideale auszudrücken. Seine Taubheit war eine schmerzliche persönliche Tragödie, die ihn isolierte und zugleich auch einschränkte. Und gleichzeitig kämpfte er weiter gegen seine eigenen körperlichen Grenzen und gesellschaftlichen Konventionen. Seine Musik spiegelte diesen Kampf wider. Von der dramatischen Kraft der frühen Sonate bis zur visionären Tiefe seiner späten Werke, wie zum Beispiel Opus 111. Beethoven hat nicht nur klassische Formen erweitert, sondern seine Kompositionen tragen eine Botschaft von menschlicher Würde, Freiheit und innerer Erneuerung gegen Dunkelheit und Unterdrückung. Sein Leben und musikalisches Wirken und Sein sind Beispiel für das Durchhalten und die schöpferische Kraft im Angesicht von Widrigkeiten. So sehe und verstehe zumindest ich seine Kompositionen, seine musikalische Sprache. Und lassen Sie uns nun einen Blick auf Thomas Mann und sein literarisches Werk werfen. Thomas Mann lebte ebenso in turbulenten Zeiten, geprägt von zwei Weltkriegen, dem Aufstieg des Nationalsozialismus und gesellschaftlichen Umbrüchen. Er war nicht nur ein Beobachter, sondern ein entschiedener Kritiker seiner Zeit. Als Intellektueller und Schriftsteller kämpfte Thomas Mann gegen die Verrohung und die totalitären Tendenzen, besonders gegen die Nationalsozialisten, denen er früh die Stirn bot. Im Exil in den USA setzte er sich für Demokratie, Freiheit und geistige Werte ein. Seine Werke wie etwa die Buddenbrooks, der Zauberberg oder auch Dr. Faustus, das sind Kampfansagen an gesellschaftliche Engstirnigkeit, moralische Verfallserscheinungen und geistige Oberflächlichkeit. Was hatten also Beethoven und Mann nun für Parallelen oder vielleicht sogar für Verbindungen? Nun, beide kämpften gegen Widrigkeiten. Beethoven gegen seine Taubheit und soziale Schranken, Mann gegen politische Unterdrückung und geistige Verarmung. Für beide diente ihre Kunst als Waffe, denn beide nutzten ihr künstlerisches Schaffen, um der Zeit etwas entgegenzusetzen, etwas entgegenzuhalten. Beethoven mit revolutionärer Musik, Mann mit scharfsinniger Literatur. Und beide hatten eine visionäre Haltung. Sie blickten über ihre Gegenwart hinaus, suchten nach tieferen Wahrheiten und wollten mit ihrer Kunst die Welt reflektieren, aufrütteln und gewiss auch besser machen. Beide stellten sich einer tiefen Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz. Denn beide zeigten in ihren Werken die Zwiespältigkeit des Menschen, seine Größe und Schwäche, seinen Kampf zwischen Licht und Dunkel. Deshalb, Beethoven und Mann sind keine Helden im klassischen Sinne, sondern Kämpfer des Geistes und der Kultur. Menschen, die im Angesichts großer Herausforderungen nicht aufgaben, sondern ihre Kunst als Ausdruck von Widerstand und Hoffnung nutzten. Und nun, zu Beethoven und Mann gesellt sich auch Theodor W. Adorno. Theodor W. Adorno war ein bedeutender Musikphilosoph und hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf Thomas Mann. Warum? Nun, weil Adorno das Musikverständnis Manns formte. In seinen Schriften betonte Adorno die Dialektik, also Kunst und Art der Gesprächsführung zwischen Eros und Erkenntnis in der Musik. Diese Gedanken flossen sodann direkt in Thomas Manns Darstellung von Beethovens Werk in Dr. Faustus ein und verliehen dem Roman eine zusätzliche philosophische Dimension. Und das ist auch nachvollziehbar, denn Musik ist mehr als nur schöner Klang. Sie ist Philosophie, Gesellschaftskritik und Ausdruck der Seele zugleich. Und genau darin sind sich Theodor W. Adorno und Thomas Mann überraschend nah. Adorno, der große Denker der Frankfurter Schule, sah in der Musik eine Sprache, die direkt die Widersprüche der modernen Gesellschaft spiegelte. Für ihn war Musik kein bloßer Zeitvertreib, sondern ein Ort, an dem sich Wahrheit, Freiheit und Verstrickungen in die Kulturindustrie zeigen. Besonders die Avantgarde, etwa die Zwölftonmusik Schönbergs, bedeutete für Adorno einen radikalen Bruch mit oberflächlicher Unterhaltung und ein echtes philosophisches Statement gegen den Massenkonsum. Thomas Mann hingegen war der literarische Musiker unter den Schriftstellern. In seinem Roman Dr. Faustus verkörpert die Musik nicht nur ästhetische Innovation, sondern auch moralische und existenzielle Kämpfe. Thomas Mann sieht in der Musik das Medium, durch das sich geistige und gesellschaftliche Krisen ausdrücken lassen. Besonders in der Figur des Komponisten Adrian Leverkühn, der mit der Zwölftonmusik den Geist seiner Zeit herausfordert. Er kitzelt ihn. Beide, Adorno und Mann, verbinden Musik mit Philosophie. Für Adorno ist sie ein Spiel gesellschaftlicher Verhältnisse, für Mann ein innerer Kampf um Sinn, Genie und auch Verfall. Wo Adorno analytisch und kritisch denkt, erzählt Mann Geschichten, die das Drama der Musik lebendig machen. Kurz gesagt, Adorno und Mann zeigen, dass Musik nicht nur gehört, sondern auch gedacht werden will. Als Schlüssel zur Kultur, Geschichte und auch zur Menschlichkeit. Und warum? Wozu? Wofür ist das jetzt wichtig? Werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, beide, Adorno und Mann, sehen in der Musik ein Medium, das tief in die menschliche und gesellschaftliche Wirklichkeit eingreift. Als Kampf gegen Verfall, Verrohung und Vereinfachung. Und dazu kommt weiter, dass für Adorno Beethovens Opus 111 nicht nur eine Klaviersonate ist, sondern eben ein Schlüsselwerk der musikalischen Moderne. Adorno sieht darin den radikalen Bruch mit der klassischen Tradition und gleichzeitig eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der inneren Zwiespalt der Kunst im 20. Jahrhundert. Adorno betonte immer wieder, dass Beethovens Opus 111 eine Art Schwelle markiert. Beethoven überschreitet damit die gewohnten Grenzen der Sonatenform und öffnet die Tür zu neuen Ausdrucksformen. Ein Vorgang, der später von der Zwölftonmusik weitergeführt wird. Eine Art Vorbild, könnte man sagen, für die Zwölftonmusik. So schreibt Adorno dann in seinem Werk Philosophie der Musik: In der letzten Sonate Beethovens liegt der Same der Zwölftonmusik verborgen, der radikale Bruch mit der Tradition und zugleich die Forderung nach höchster künstlerischer Wahrheit. Beethovens Klaviersonate Opus 111 bleibt ein faszinierendes Beispiel für die transformative Kraft der Musik. Hören Sie im Folgenden den zweiten Satz mit der Bezeichnung Arietta, Adagio molto, semplice e cantabile. Sehr ruhig, fast meditativ, beinahe mystisch und transzendent. Eine Art Variation eines Tanzthemas, sehr frei und improvisatorisch. Oft wird dieser Satz als musikalische Erleuchtung oder auch Seelenfrieden interpretiert. Beethovens Musik wird hier fast spirituell, weg von klassischen Formen hin zu einem visionären Ausdruck. Der zweite Satz ist folglich das völlige Gegenteil zum ersten Satz. In diesem zweiten Satz hört man eine Art innere Einkehr, schwebend. Und diese schwebende Atmosphäre wirkt wie ein Frieden nach dem Sturm. Der zweite Satz könnte demnach als eine Art Gnade beschrieben werden. Hier wird der Kampf unwichtig. Hier herrscht allein der Lobgesang der Arietta. Was macht Musik für Thomas Mann nun so besonders? In einem Brief an seinen Sohn Klaus Mann schrieb Thomas Mann, die Musik ist die unmittelbarste, unmittelbar verständliche Kunst. Sie drückt das Unaussprechliche aus und berührt das Innerste des Menschen. Wenn Thomas Mann heute noch leben würde, wäre er sicher begeistert von der globalen Vernetzung und Vielfalt der Musik. Und gleichzeitig wäre er gewiss auch sehr nachdenklich über ihre ab- und verklingende Rolle in unserer heutigen Zeit. Und was würde Thomas Mann zur Musik heute vielleicht auch sagen? In einer Welt voller Ablenkungen und Schnelllebigkeit wäre Musik für ihn wohl mehr denn je ein Ort der Konzentration und Besinnung. Ein Mittel, um innere Tiefe und Sinn zu finden. Mann, der selbst im Exil lebte und stets den kulturellen Dialog suchte, würde die heutige musikalische Vielfalt feiern. Klassik trifft Pop. Jazz verbindet sich mit Weltmusik. Musik als Sprache, die Menschen verbindet. Wie schon in Dr. Faustus würde Thomas Mann die Musik als Ausdruck des menschlichen Kampfes um Freiheit, Wahrheit und Schönheit sehen. Gerade in einer Zeit, die von Unsicherheit und Umbrüchen geprägt ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass für Thomas Mann Musik nicht nur ästhetisches Vergnügen, sondern auch ein moralischer Prüfstein wäre. So könnte er, nach meinem Verständnis, heute betonen, wie wichtig es ist, Musik als geistige Kraft gegen Vereinfachung, Kommerzialisierung und kulturelle Oberflächlichkeit zu verstehen und zu verteidigen. Zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich einige Gedanken zusammenfassen. Vielleicht eine Art gesprochenes Kaleidoskop. Thomas Mann, Ludwig van Beethoven und Theodor W. Adorno, sie alle zeigen uns, dass Musik weit mehr ist als Klang. Sie ist ein Spiegel unserer innersten Konflikte, ein Ausdruck des menschlichen Ringens um Freiheit, Sinn und auch Gemeinschaft. Beethovens Opus 111 steht dabei wie ein Leuchtturm zwischen Tradition und Aufbruch, Kampf und Erlösung. In einer Welt, die oft von Spannung und Oberflächlichkeit geprägt ist, erinnert uns ihre tiefe Botschaft daran, dass wahres Miteinander nur aus einem ehrlichen Dialog, dem gemeinsamen Ringen und der Kraft der Kunst entstehen kann. Theodor W. Adorno fasste es sinngemäß einmal so in Worte: Musik ist die Wahrheit, die in Zeiten der Unwahrheit gesprochen wird. Wenn wir diesen Impuls beherzigen, kann Musik und damit auch unser Zusammenleben zur Brücke werden, die uns in die Zukunft trägt. Denn am Ende sind wir alle Klangkörper im großen Orchester des Lebens. Und nur gemeinsam entsteht daraus Harmonie, die wir Menschen orchestrieren könnten. Nein, können. Denn Musik ist mehr als Klang. Sie ist unser innerstes Echo, unser Kampf und unsere Hoffnung. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren. Denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. A bientôt!